Normal moving.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Normale Möwe, live und direkt aus dem Zimmer von Max Scharf.
Was hast du gerade gesagt? Denke, Nickschuss?
Ja, das ist ein altes KIZ-Zitat. Also ein
klassisches altes KIZ-Zitat. Ja, wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem wann ihr uns hört. Wir sind wieder auf Sendung. Wir haben heute, das können wir, so offen können wir sein, wir haben Freitag, den 22. November. Es sind noch, für uns ist es eine sehr spannende Zeit, es sind noch 3 Tage bis zu unserer Live-Folge im Übel und Gefährlich. Ja. Wir sind natürlich hart angespannt, kann man nicht anders sagen.
Wir sind mega angespannt. Es ist auch so geil, dass uns erst vor kurzem aufgefallen ist. Ja, aber wir nehmen dann ja die Folgen auf und dann eine kommt direkt am Dienstag. Ja, aber wir nehmen bis 23 Uhr geht ungefähr die Show und dann hätten wir eine Stunde, um Text zu schreiben, Fotos zu machen. Ah, fuck, stimmt, wir müssen eine vorproduzieren. Mega geil.
Genau. Und deshalb nehmen wir jetzt eine Folge auf, die kommt halt raus direkt nach unserer Live-Folge. Und eine Woche später kommt die Live-Folge. Genau, und das ist eigentlich das, was wir jetzt gerade machen. Ihr erwischt uns praktisch an einem sehr, ja, kann man sagen, angespannten Zustand.
Ja, freudig erregt. Freudig erregt und angespannt. Erregt.
Ich muss sagen, ich war wirklich überhaupt nicht aufgeregt die letzten Monate. Die Live-Show ist ja schon sehr lange angekündigt und auch frühzeitig ausverkauft gewesen, was uns sehr gefreut hat. Und deshalb war der Druck eigentlich so weg. Also, kann man sagen. Also für mich ja auch, weil es ist dann so, oh, die Leute haben offensichtlich Bock und die mögen, was man macht. Und dann kommt man dahin, macht, was man macht und alle finden es gut. So, und eine Woche vorher fängt der Kopf an, so ein bisschen zu rattern.
Und zu realisieren auch erst.
Ja, zu realisieren, dass da wirklich 350, 400 Leute, was weiß ich was, sitzen und einfach Bock haben.
Das Ding ist,
und
aber
auch wollen, dass du ablieferst.
Das Ding ist, du erinnerst, aber das weißt du ja auch noch aus deinen Bandzeiten, es ist immer, die Aufregung kommt immer erst so, so richtig doll kommt die erst so drei, ich kenne das ja von Slam oder Stand-Up-Auftritten, 3-4 Stunden, alles easy, 20 Minuten, bevor du auf die Bühne gehst, merkst du so, oh fuck, scheiße.
Ja, aber das mit meiner Band, das hat alles sehr viel Spaß gemacht und das war alles sehr, sehr cool, aber so ausverkaufte Konzerte, das war eigentlich nicht so unser Ding, weil wir einfach nicht gut genug waren. Aber liebe Grüße an die alten Kollegen, aber wir hatten einfach so ausverkaufte Konzerte nicht. Wir hatten so Konzerte, wo am Abend dann überraschend viele Leute da waren, wir hatten nie ein einziges ausverkauftes Konzert.
Das ist irgendwie traurig.
Es ist irgendwie traurig, aber es war dann auch so, naja gut, im kleinen Donner in Hamburg, da waren wir mal ganz kurz davor. Aber ich glaube, da passen so 130 Leute rein oder so, oder passten damals, ich glaube, der kleine Donner ist umgezogen.
Ja, der ist
und spannend. Wir hatten, glaube ich, 110 Tickets plus Gästeliste. Also am Ende war es wahrscheinlich sogar ausverkauft.
Ja,
aber dieses Ding, dass man vorher schon weiß, der Laden ist einfach bumsvoll, du musst dir keine Gedanken mehr machen, kommen genug Leute. Weil das ist eigentlich so die Hauptangst eines Künstlers, glaube ich. Also eines auftretenden Künstlers ist eigentlich immer, hoffentlich spiele ich nicht vor 5 Leuten, die einfach im Programm gesehen haben. Oder die so eine, oft haben ja so Läden, gerade so Art-Theater oder Kleinkunstläden, haben ja oft so Dauerkarten.
Abo-Publikum.
Abo-Publikum. Mhm. Und wo du einfach vor 15 Leuten auftrittst, die einfach sagen, ich habe samstags nichts Besseres zu tun, ich gehe dahin.
Aber ich finde auch ganz geil, ihr habt ja auch, also wo wir gerade bei dem Themenbereich sind, es war ja auch schon eher nischige Musik, so was ihr gemacht
voll,
habt.
Ja, voll, klar.
Und ich habe heute mit meinem Bruder telefoniert und der meinte, ja, okay, wie viele Leute kommen denn da am Montag? Ich würde auch gerne kommen. Und ich war so, ja, also wir haben 330 Tickets oder 350 oder so, irgendwie sowas in dem Dreh haben wir auf jeden Fall verkauft, wenn ich mich richtig erinnere. Und er so, what? Ich dachte, da sind so 15 Leute und Mutti. So, ihr habt schon einen sehr nischigen Humor. Kommen da wirklich so viele Leute da jetzt hin?
Ja, aber ist so, ne? Also es gibt ja auch so eine, das ist ja für uns, wir wollen das ja auch so ein bisschen karrieremäßig betreiben. Also es ist ja auch wirklich so, dass wir glauben, vielleicht ist es ein Job.
Wir sind so eine Art Greta Thunberg. Wir bringen ja Humor und Freude unter die Leute. Klar, wir machen jetzt nicht direkt was gegen den Klimawandel, aber wir versüßen den Leuten den Alltag. Das würde ich jetzt mal
wir
so
sagen. Wir versüßen den Leuten den Alltag, aber für uns ist es ja eine Berufung, für uns ist es ja ein potenzieller Job.
Eine Profession.
Oder eine Profession, ja. Aber, und für uns ist das ja eigentlich, dieses Aufgeregtsein, dieses Angespanntsein, das ist ja eigentlich ein Alltagsproblem für uns. Das ist ja eigentlich eine Alltagsangst.
Aber ich glaube, wenn man dieses Lampenfieber nicht mehr hätte, dann sollte man auch nicht mehr wirklich auf Bühnen gehen, weil dann verliert man ja komplett die Anspannung und den Bock irgendwie auf der Bühne, oder?
Ja, also gerade wenn man auf die Bühne geht, dass dieses Ding kurz vorher, auf einmal, egal wie oft man auf Toilette war, auf einmal muss man wieder aufs Klo.
Ja, aber ich bin auch besser, wenn ich aufs Klo muss.
Wenn man dann auf der Bühne steht, ist egal, dann ist weg. Ja. Aber dieser Moment davor, dann muss man auf einmal aufs Klo.
Aber ja, es ist eine andere Art und Weise von Druck, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen.
Ja, aber was haben denn andere in anderen Jobs so für Alltagsängste? Kritik vom Chef.
Oder von der Chefin.
Bei uns sind es so Marc Huth, was ist denn deine größte Alltagsangst? Wenn es bei uns so dieses Lampenfieber ist, so eine Woche vorher, was sind deine große Alltagsangst?
Deadlines.
Marc Huth arbeitet in der Werbeagentur. Marc Huth sagt, seine größte Alltagsangst sind Deadlines. Ja, da hast du Aufträge, da hast du Kunden, da musst du irgendwas präparieren, vorbereiten. Auf einmal ist die Deadline da und dann kommen die Leute aus der Automobilindustrie und wollen hören, was du da vorbereitet hast. Und dann sagst du so, ja, nix war saufen.
Ja, dann macht man seinen Job auch, glaube ich, nicht so gut. Also funktional sollte man schon sein.
Ja, bei uns ist es ja ein Job.
Wir hatten Dienstag unsere Stand-Up-Bühne hier in Hamburg im Grünen Jäger mit Moritz und...
die heißt einfach
Stand-Up im Grünen Jäger.
Stand-Up im
Grünen Jäger. Genau, mit Moritz Neumeier und Jasper Dietrichsen und...
war ich auch mal, kann ich nur empfehlen, Leute, wenn ihr irgendwie Hamburg und Umgebung wohnt, geht da mal hin, das ist einmal im Monat, glaube ich, ne?
Ja, das ist einmal im Monat. Wir haben auch einen Termindreher gehabt, jetzt sind wir am 19.11. gewesen und am 2. Dezember schon die nächste. Mega geil.
Aber alleine was für ein, das ist mega günstig, ne? Also.
Ja, also, boah, ja, 7 Euro finde ich alright.
Ja, 7 Euro, aber du siehst einmal im Monat Hinnerkön, Moritz Neumeier und Jasper Dietrichsen, finde ich krass. Also für 7 Euro ist schon heftig.
Und es ist ja auch Tryout, wir probieren immer neue Sachen aus. Aber auf jeden Fall, da war dann auch, ich bin halt rausgekommen nach der Show und stand da und habe noch ein Bierchen getrunken und hatte, glaube ich, so über die Show auch, glaube ich, so 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bierchen getrunken. Und dann meinte Moritz auch nochmal zu mir, es ist so krass, du haust dir jeden Abend einen rein, aber um 12 bist du pünktlich im Bett. Du nimmst deinen Job echt ernst. Funktionaler Alkoholiker, das muss man sein.
Das muss man sein. Beziehungsweise, wenn es dein Ziel ist, weißt du? Und bei dir ist es ja offensichtlich Teil des Berufs.
Es ist mein Leben.
Es ist dein Leben. Es ist dein Leben. Und unser Leben ist, ein großer Teil unseres Lebens ist dieser Podcast. Und dieser Podcast beginnt ja in der Regel mit Folgendem.
Da-dam-dam. Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
Genau, und jede Podcast-Folge beginnen wir mit den viel zu dollen Freundebuch-Fragen. Dieses Mal von Hinnerkön gestellt an Max Scharf.
Hallo.
Ganz kurz, bevor wir da einsteigen, wo du es gerade gesagt hast, dieser Podcast ist ein großer Teil unseres Lebens und so, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir machen das wöchentlich. Ganz großer Fehler.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sonst hätte ich dich nicht dazu bekommen, das durchzuziehen.
Niemals.
Niemals. Ich musste dich ja eh hart überreden, das mit mir zu machen. Und dann, wo wir es gemacht haben, du gesagt hast, ja, wir haben so eine Probefolge aufgenommen. Und dann war Hinnerk so, ja, ist eigentlich ganz geil. Und ich meinte so, okay, jetzt habe ich zwei Mikrofone gekauft, jetzt machen wir es wöchentlich.
Ich finde aber auch ganz geil, also wenn man
sich das... Ich habe dich praktisch erpresst da rein.
Eigentlich ja. Aber ich fand so smooth daran, dass wir das halt direkt von vornherein einmal die Woche gemacht haben. Weil ich habe mit ein paar anderen Podcast-Leuten geschnackt und die meinten so, ja, wir nehmen ganz oft irgendwie... zweiwöchentlich auf, aber droppen einmal die Woche und wir nehmen immer zwei Folgen hintereinander auf. Das könnten wir ja niemals machen. Bei der zweiten Folge wären wir ja blau wie ein Otter.
Wir wären so voll und man könnte unseren Gedankengängen ja gar nicht mehr folgen.
Nee, Max, auf jeden Fall, ich war Molotow und zack, bum, peng, Taxi. Aber auf jeden Fall. Nee, und dann Elfharmonie.
Alles, was ich sagen will, ist die ganzen Zwerge und Gnome und Elfen.
Worauf ich hinaus
George
wollte.
W. Bush.
Worauf ich hinaus wollte. Katzen mögen gelb. So, jetzt ist es raus.
Felix Lobrecht hat kleine Hände.
Die sind so filigran. Das sind richtige Künstlerhände.
Möwen sind auch nur fliegende Enten.
Okay, ja, okay, wow.
Wir trinken mal ganz kurz einen Helbing mit Mark Hu zusammen, der hier bei uns sitzt heute. Und wie immer stumm ist wie ein Elch.
Prost. Elche rühren. Wie ein Axolotl vielleicht. Ich glaube, die machen keine Geräusche. Sehen aber süß aus.
Ich bin gespannt auf deine Fragen. Du hast die Community gefragt,
ja,
oder?
Komplett, tatsächlich. Mir ist eine Sache eingefallen, aber die wollte ich mir dann aufheben für eine Themenfolge tatsächlich. Wir fangen an. Ich bin in der Seite verrutscht, merke ich gerade.
Das ist live.
Ich war gerade bei Podcast 11.11. Ja, ich habe ein sehr schlechtes Zeitgefühl. So, erste Frage. Max Scharf, was wäre dein letzter Drink, wenn du ihn dir aussuchen könntest?
Ja, also ich wüsste, ich sterbe gleich, oder was?
Genau, so nach dem Motto.
Das ist es, ich sterbe gleich und jetzt darf ich noch einmal zum Barkeeper gehen und er mixt mir, was ich will. Ja.
Genau, so wie letztes Mal vor der Hinrichtung, oder?
Ach so, sowas. Ja. Ich glaube, Whisky Sour.
Whisky Sour mit Eischaum oder ohne?
Ja, mit.
Also ein ganz klassischer.
Ganz klassischer. Jetzt gerade.
Mit was für
Whisky? Wenn du mich jetzt gerade fragen würdest, würde ich sagen Whisky Sour. Ja, zum Mischen ist immer die Frage. Einer meiner Lieblingswhiskys ist so Glenfiddich Whisky. Aber zum Mischen ist vielleicht sogar sowas wie Jameson oder so besser. Weiß ich gar nicht so genau. Dafür bin ich Barkeeper zu wenig.
Dafür bin ich Barkeeper zu wenig.
Dafür bin ich zu wenig Barkeeper. Ich glaube, das kann man im Kopf kann man die Sätze, die ich sage, schon so umstellen, dass sie Sinn ergeben.
Ich glaube tatsächlich, ich fand die Frage auch sehr, sehr gut und hätte mir mittendrin auch gewünscht, dass sie mir gestellt worden wäre. Ich glaube, ich wäre da ganz. Ich rede ja immer so viel von Kill Royale, aber ich glaube, wenn ich mir meinen letzten Drink aussuchen könnte, dann wäre es, glaube ich, wirklich einfach ein kühles Flaschenbier. Kühles Jäger.
Einfach ganz klassisch, einfach nur so ein kleines Bierchen.
Ja, tatsächlich.
Ja, nee, ich glaube, ich würde schon so ein Whisky Sour fände ich, glaube ich, gut. Oder einfach so Whisky Neat. Also so Whisky ohne alles. Ich bin ja, ich habe in letzter Zeit wieder angefangen, Mad Men zu gucken. Und die sehr gute Serie, kann ich nur empfehlen. Wirklich unfassbar gut. Und die trinken dort unfassbar viel. Also sie trinken die ganze Zeit immer so Whisky halt.
Und on the halt, rocks oder einfach so. Und sie rauchen auch die ganze Zeit.
Und sie rauchen die ganze Zeit. Deshalb guckt man eigentlich diese Serie und raucht die ganze Zeit. Und irgendwann war ich so, okay, jetzt muss ich auch anfangen dazu, Whisky zu trinken. Und ja, ich muss ehrlich sagen, läuft gut. Ich habe da wirklich so dieses einfach so Whisky on the rocks oder so, das habe ich einfach, das geht bei mir so runter. Das ist einfach geil.
Es hat auch tatsächlich einfach einen anderen Touch. Finde ich, so einen puren Whisky einfach mal so zu trinken, anstatt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden in der Kneipe sehen würde, der um 16 Uhr einen Whisky trinkt, hätte ich ein anderes Gefühl dabei, als wenn sich jemand zwei Bier reinhaut.
Für mich hat das was von so, ist einfach.
Ich finde es elegant.
Ich finde auch, auch wenn es nicht mehr so wirklich ins 21. Jahrhundert passt, ich finde es was derbe männlich ist.
Ja, schon. Aber ganz kurz, also es muss nicht unbedingt männlich sein. Wenn ich jetzt um 16 Uhr eine Frau sehen würde, die einen Whisky trinkt, würde ich auch denken, das ist elegant und hat irgendwie Charme, weil das ist so ein, genau, also ich weiß, was du meinst, das ist ein männliches.
Aber das, was man so mit so einem klassischen 60er-Jahre Männerbild verbindet, ja. Dieses so der starke, schweigsame Typ, der seine Gefühle in Whisky ertränkt.
Und Gitan ohne Filter raucht.
Und das würde ich halt auch dann, wenn ich eine Dame sehen würde, die das trinkt, würde ich genau das Gleiche denken. Würde ich einfach sagen, es ist einfach eine starke Frau, die einfach so viel gesehen hat.
Schweigsamkeit ist aber allgemein auch eine Sache, die irgendwie etwas Mysteriöses irgendwie mit sich bringt, ne?
Ja, genau. Weißt du, so John Wayne-Typen. Weißt du, so Leute, die einfach so Clint Eastwood-Western-mäßig einfach mal die Augen zusammenkneifen und damit ist eigentlich schon alles gesagt.
Ja, ja. Oder Tilda Swinton-Typen in dem Fall.
Ja, Tilda Swinton. Swinton. Großartige Schauspielerin.
Ist wirklich, also ich würde mein Herz rausreißen, wenn sie es nehmen würde. Wirklich. Okay, gut, unangenehm. Zweite Frage. Wenn du eine Person aus deiner Vergangenheit löschen müsstest, wen würdest du nehmen?
Boah, das ist ja schwer. Und da musst du mir auch Namen sagen.
Nee, musst du nicht unbedingt. Aber so nach dem Motto, ich hatte mal einen Freund oder ich hatte eine Ex-Freundin oder ich hatte ein Familienmitglied oder ich habe ein Familienmitglied, irgendwie sowas.
Ja, löschen weiß ich gar nicht so ganz genau.
Also so, weißt du, nach dem Motto, auf wen hättest du verzichten können? So im Nachhinein, wer hat dir nichts gebracht oder nur Schlechtes?
Ja, also es gibt schon Leute, die einen enttäuscht haben oder die Leute um mich herum enttäuscht haben. Aber ich finde es schwierig, einfach sozusagen so, darauf hätte ich verzichten können.
Ich finde die Frage, ich habe die auch nur mit reingenommen, weil ich auch dazu keinen Clou hätte. Also ich fand die Frage einfach so intelligent und gut gestellt, weil es gibt diese Person, aber das wirklich anhand einer speziell, also es gibt Leute, die einen irgendwie mal enttäuscht haben, aber wirklich so jemanden zu finden, wo man sagt, die hätte komplett nicht sein müssen, finde ich ganz, ganz, ganz interessant.
Ja, komplett nicht sein müssen, hat aber auch sowas, ich finde, das hat so fast, das schwingt was fast Gehässiges mit.
Mhm, verstehe.
Also so nach dem Motto, du bist so scheiße, ich wünschte, ich hätte es nie gegeben.
Nee, also so empfinde ich das gar nicht. Ich war, also zum Beispiel, ich habe da lange drüber überlegt und ich hatte, es gab in meinem Leben einmal ein Mädchen, das ich sehr, sehr gerne mochte und die mich nicht, aber die hat die ganze Zeit mit mir gespielt und dann war sie irgendwann weg. So, und diese komplette Episode hat mir auch in meiner Charakterentwicklung gar nichts gebracht. So, es war einfach nur, mir ging schlecht.
Ja, gut. Ja. Willst du es jetzt auf Liebe beziehen? Weiß ich
ja, gar nicht. Ja, muss ja nicht Liebe sein.
Also, ja.
Zum Beispiel der Typ, der seinen Pimmel rausgeholt hat, das hast du doch mal erzählt.
Ach so. Ja, gut, aber...
da waren wir Kinder.
Ja, komm mal, das war scheiße und das fand ich auch scheiße. Und ich fand den Typen auch scheiße, jetzt auch so rückblickend. Ich hatte ja auch erzählt, dass ich den Jahre später nochmal getroffen habe und der immer noch total gehässig und mies war. Aber trotzdem wünsche ich ihm natürlich nichts Schlechtes oder so. Das ist es jetzt so, ich habe den nie getroffen oder es hätte ihn nie gegeben. Also es ist ja auch so einfach.
Ich glaube, da hast du einfach zu viel Empathiefähigkeit.
Möglich, weiß ich nicht genau.
Ja, vielleicht habe ich die nicht. Das kann sein. vielleicht bin ich einfach, am Ende bin ich einfach nur ein Wichser. Das könnte ich auch sein.
Ich weiß, das Ding ist, es gibt natürlich so Typen, wo ich denke, ja, hätte ich gerne nicht getroffen. Mhm. Aber die Frage ist ja eigentlich so gestellt, wer hätte es gerne... Ne? Und da denke ich mir so, ach ja, weiß ich auch nicht, will ich jetzt auch nichts Schlechtes wünschen. Also,
aber ich glaube, so ist es gar nicht gemeint. Also Schlechtes wünschen, es ist eher so nach dem Motto, hätte ich gerne nicht getroffen, wirklich.
Ja, hätte ich gerne nicht getroffen. Und selbst wenn ich so auf, du meintest gerade so liebemäßig, ja, natürlich, aber selbst da denke ich mir so, ja, ich habe auch so ein Mädel, was mir locker so 4-5 Jahre hätte ich die nicht getroffen, hätte es mir locker so 4-5 Jahre Herzschmerz erspart. Mhm. Auf der anderen Seite hat es, glaube ich, meinen Humor stark geschärft.
okay, aber bei mir war das halt überhaupt nicht so. Es hat mir überhaupt nichts gegeben im Nachhinein. Außer halt einfach nur Schmerz.
Ich denk so drauf zurück und bin so eigentlich eher so, ja, es war schon hart, aber es ist auch eine harte Schule. Also es hat mir einiges beigebracht über mich selber auch.
Okay. Ja, aber dann würde ich die Frage...
Schwierig. Ich glaube, ich kann es gar nicht... Habe ich es richtig beantwortet? Ich glaube nicht, ne?
Nee, aber das Gute ist, ich schreibe ja immer 4 Fragen auf.
Ach so.
Für den Fall, dass ich spontan nochmal switchen möchte.
Ja.
Und dann nehmen wir das einfach so als Exkurs, weil ich hätte noch zwei... ich habe noch zwei andere, die ich wirklich sehr, sehr gut finde.
Okay.
Die eine ist sehr, sehr süß gestellt und die andere fand ich auch für mich ganz interessant. Fangen wir mit der interessanteren an. Schmeckt dir Alkohol so gut, dass du ihn auch trinken würdest, wenn er keine Wirkung hätte?
Uff, ja.
Ein alkoholfreier Whisky.
Schwierige Frage. Manche Sachen ja. Also es gibt definitiv Cocktails, wo ich sagen würde, die sind so lecker,
ja.
Die würde ich auch einfach so trinken.
Ja.
Aber für mich ist die Wirkung auch Teil des Geschmacks eigentlich.
Also ich finde das gerade, also man kann das ja relativ einfach an dem Beispiel alkoholfreies Bier, finde ich, thematisieren. Alkoholfreies Bier schmeckt in den meisten Fällen halt nicht wie normales Bier. Also Bier mit Alkohol.
Ja, oft. Aber es gibt schon ein paar gute. Und ich muss sagen, so alkoholfreies Bier kann man machen. Auch geschmacklich finde ich es gut. Also ich finde es cool, ein Bier zu trinken, ohne dass
Aber es fehlt was, ne?
Es fehlt was. Ja, weiß ich gar nicht so. Aber es, vielleicht, ich glaube nicht, dass alkoholfreies Bier schmecken würde, hättest du niemals vorher Bier getrunken. Mhm. Sondern es ist, wie nennt man das? Weißt du, mir fällt der Name nicht ein. Wie so Heroinkranke, die...
Metadon.
Metadonmäßig. Ja. Weißt du, du erinnerst dich an die Wirkung und an den Geschmack und durch den Geschmack lässt du die Wirkung außen vor. Und ich glaube nicht, dass, wenn es Alkohol nicht geben würde, dass alkoholfreies Bier ein Ding wäre.
Mhm. Ja,
vielleicht Malzbier.
Ja, Malzbier. Das mag ich an Beck's Blue so gern. Das schmeckt halt einfach original wie ein Malzbier. Aber ganz kurze Frage, total abseits vom Thema. Was macht Methadon eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß, das ist ein Ersatzstoff, aber darf man darauf Auto fahren? Nee, ne? Also es ist halt trotzdem noch irgendwie...
Marc Huth, was macht Methadon?
Er weiß es auch nicht.
Google
das,
mal.
Das recherchieren wir auf jeden Fall, weil das würde mich wirklich mal interessieren, ob das irgendwie eher trotzdem auch so einen Opiateffekt hat oder ob das einfach nur...
Also du spritzt dir was in die Venen und tschaui, aber es macht nicht süchtig, oder was?
Ja,
es trotzdem denselben Effekt hätte, dann würden die Leute ja kein Heroin nehmen.
Ja, genau. Also ich verstehe überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was Methadon ist, ehrlich gesagt. Ich mache da super oft Witze drüber.
Ich habe nie drüber Gedanken gemacht.
Okay. Nee, aber ich finde das ganz spannend, weil ich habe auch mal alkoholfreien Wein getrunken. Und das geht halt wirklich gar nicht.
Traubensaft.
Nee, es gibt auch wirklich explizit alkoholfreien, trockenen Wein. Furchtbar. Alkoholfreier Sekt ist schon irgendwie schwierig. Finde ich, macht auch überhaupt... Also
Robbie Bubble oder... Nee, oder was? Meinst du Robbie Bubble?
Ich wurde ja mal nach dem Ausweis gefragt, als ich Robbie Bubble gekauft habe. Das ist unglaublich.
Ja? Du wurdest nach dem Ausweis gefragt?
Ja, ich sehe auch so jung aus. Und da ist
ja, aber Robbie Bubble darf verkaufen mit 3. Ich könnte im Supermarkt krabbeln.
Ich habe das der Kassiererin gesagt. Sie meinte, ich will den Ausweis trotzdem sehen. Da habe ich mich auch ein bisschen angegriffen gefühlt. Aber naja.
Das ist ein Eingriff in deine Persönlichkeitsrechte.
Ein bisschen schon, ja.
Finde ich schon.
Ja, ich habe dir auch eine gescheuert. Nee, aber ich finde es tatsächlich ganz interessant.
Rückhand einmal durchs Gesicht gezogen von der alten.
Ich glaube, so ein alkoholfreier Jameson oder so, das würde ich mir schon mal antun. Also,
alkoholfreier Whisky.
Das wäre doch, also wenn es einfach auch trotzdem so brennt, es geht ja auch viel um den Brand irgendwie, finde ich.
Ja.
Weißt du? Ja, ja. Der Rauchige, ja. Der Leckere an der ganzen Schose. Ja.
Puh, finde ich schwierig. Ist eine gute Frage, ist eine gute Alkoholikerfrage. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Manche Sachen schmecken trotz dessen, dass sie keinen Alkohol mehr haben, sehr gut. Wie zum Beispiel alkoholfreies Bier, gibt es sehr gute Sorten. Aber ich glaube, dass alkoholfreies Bier nicht funktionieren würde, wenn man die Erfahrung von richtigem Bier nicht vorher gemacht hätte.
Ja, das kann sein. Das kann sein. Ich finde auch bis heute krass, dass alkoholfreies Bier ja nicht alkoholfrei ist. Es hat ja weniger als 0,5, glaube ich. Deswegen dürfen trockene Alkoholiker das auch nicht trinken.
Ja, das ist unter 0,01 oder so. Es ist trotzdem Alkohol drin, aber es ist so wenig eigentlich.
Und man kriegt extrem schnell Kopfschmerzen von alkoholfreiem Bier. Es gibt auch dieses eine von Lamsbräu. Das hat tatsächlich 0,0. Das ist auch wirklich sehr lecker. Aber davon
es gibt
man
ein paar, die Werbung machen mit 0,0.
Da kriege ich aber also von dem Lamsbräu.
Ich weiß mal nicht, ob das stimmt.
Von dem Lamsbräu kriege ich immer Bauchschmerzen. Aber ich bin da auch ein bisschen anfällig.
Keine Ahnung, was das ist.
Lamsbräu, sehr, sehr leckeres Bier. So ein Bio-Bier. Gibt es bei Alnatura für 400 Euro.
Bei Alnatura für 400 Euro. Ja, kannst du auch Kiwis kaufen für 20 Euro.
Ja, und dann habe ich so für 40 Euro Ananas gekauft. Okay.
Wie viele? 100? Eine.
Eine.
Eine, Bruder.
Kommen wir zu der nächsten. Also zu der
mach
nächsten,
nicht diese jetzt.
Mach nicht Auge. Zu der nächsten Frage, die ich einfach so süß gestellt fand, dass ich sehr, sehr froh bin, dass sie jetzt auch heute noch auftaucht. Worin bist du richtig schlecht? Das fand ich irgendwie so, das ist so auf den Punkt, das ist so ins Gesicht. Worin bist du kacke? Das finde ich so geil.
Oh, es wäre viel besser, wenn das andere beantworten würden, als ich selber. Worin bin ich richtig schlecht? Keeping track of my finances, so zum Beispiel.
Oh ja, das können wir beide sehr schlecht.
Ich gebe das gerne aus der Hand. Zum Beispiel Marc Huth ist eigentlich mein Finanzier. Eigentlich alles, was ich mache, geht über Marc Huth. Ich versuche ihm so viel Geld wie möglich in die Hand zu drücken und zu sagen, pass darauf auf, bis ich es brauche. so ungefähr. Und darin bin ich sehr schlecht. Ich bin sehr schlecht in nicht in eigene Fehler eingestehen, aber vielleicht sozusagen im Also ich kann, also prinzipiell kann ich schon sagen, ja, okay, das war scheiße. Mhm. Aber ich habe schon auch bei mir selber immer rückblickend das Gefühl, dass ich gerne nach Ausreden suche. So, ja. Wenn was scheiße lief. So. Mhm. Dass ich ungern sage, so, ich glaube, das haben prinzipiell hat es jeder Mensch, ja, dass man ungern einfach sagt, so, ja, ist meine Schuld. Und bei mir wechselt es immer zwischen der Flucht nach vorn, einfach zu sagen, das ist meine Schuld, ich biege es wieder gerade. Mhm. Und zwischen, ja, das ist scheiße gelaufen und prinzipiell kann da ja eigentlich keiner was für. Also eigentlich ist es weder deine Schuld noch meine Schuld.
Ja.
Es ist höhere Gewalt. Aber prinzipiell war es eigentlich meine Schuld.
Ja.
So. Aber ich bin, ist eine schlechte Eigenschaft, dass ich sehr gut darin bin, zu argumentieren, warum eigentlich niemand was dafür konnte, aber es war eigentlich meine Schuld.
So, und genau, also halt so, niemand konnte dafür was, vor allem ich nicht, aber es sieht so aus, als wenn es meine Schuld gewesen wäre, was ja, aber natürlich
ist
nicht
jetzt
stimmt.
Blöd für uns alle, oder? Oder, Leute? Ist jetzt wirklich blöd
gelaufen?
Wir sind
jetzt alle gerade, ja, ich hab's verkackt, aber wir sind ja alle in einem Boot.
Ich meine, wir haben darunter alle zu leiden und wir sollten da wirklich beim nächsten Mal mehr dran arbeiten. Aber eigentlich habe ich es einfach verkackt.
Du bist aber jetzt auch sehr bei Charaktereigenschaften. Also gibt es auch irgendetwas, was du so handwerklich oder so... Zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht kochen. Ich bin ein unfassbar schlechter Koch.
Oh, ich bin guter Koch.
Aber zum Beispiel handwerklich. Kannst du vielleicht... Bist ein schlechter Schreiner.
Voll. Handwerklich alles. Eigentlich alles. Alles, was über Bild mit Nagel aufhängen geht, kannst du mich eigentlich in die Tonne treten. Ich bin gut, ich helfe dir gern und reiche dir den Kram an und guck dabei zu und sag so, oh, das hast du toll gemacht mit der Bohrmaschine. Aber ich bin so, nee, da wäre ich gerne mehr so ein klassischer 60er-Jahre-Mann. Oder so, weißt du, einfach so jemand, der sagt, ja, das mache ich selber doch.
Der Meister ist hier im Haus, da holen wir keinen extra ran. Ne?
Nee, Küche müssen wir nicht kaufen, die mache ich selbst.
Oh Gott, oh. Mhm.
Ja, dann sehe ich hier ein Loch rein für die Spüle so. Und dann kommt das alles rein. Habe ich schönes Holz für gesammelt im Wald.
Ja.
Nix. Also, ja. Könnte ich nicht.
Habe ich nur 2 Millimeter vermessen. Die Spüle rutscht immer durch. Ja. Nee,
ich bin im Zweifel so, lass Leute dafür bezahlen.
Ich hol kein Spezi.
Das weiß
ich
Marc.
Ich kann das selbst.
Das weiß Marc auch, mit dem ich ja zusammen wohne. Ich bin immer der sagt, lass liefern und lass einbauen lassen. Lass nicht irgendwo hinfahren und eine Waschmaschine kaufen, sondern lass in den Laden gehen und sagen, du lieferst sie uns und du schließt sie auch an. Alles,
ja.
Alles immer anschießen lassen, alles immer machen lassen, 50 Euro drauflegen, mir scheißegal. Nicht, weil ich so unfassbar reich bin, sondern einfach, weil ich sage so, ich will es nicht falsch machen, ich will auch nicht schuld sein und ich weiß, ich kann das nicht und ich traue es mir nicht zu.
Weißt du, worin ich unfassbar schlecht bin? Beziehungsweise in dem Falle gut, ich kann so im Job überhaupt nicht, aber ich kann extrem gut private Sachen so aufschieben, dass es zum Problem wird. Unser Kühlschrank ist kaputt. Das liegt komplett beim Vermieter. Der ist aber seit 4 Wochen kaputt.
Kühlschrank vom Vermieter?
Ja, Einbauküche.
Geil, cool.
Und
herzlichen Glückwunsch.
Ja, alles gut. So, aber der ist seit 4 Wochen kaputt. Und ich, ja, Gott, dann das Bier kann man doch auch auf dem Balkon kühlen. Ja, aber den Käse doch nicht hinein. Doch, das geht erstmal.
Dann kaufen wir uns einfach Blumenkästen.
Ja, ohne Scheiß, also das ist ein Anruf und ich drück mich, prokrastinieren bei privaten Problemen kann ich so verdammt gut.
Nee, könnte ich auch nicht. So Hausmeister anrufen und so, das macht auch alles bei uns in der Bude, macht es Marc. Ich kann es nicht. Ich kann nicht zu jemandem hingehen und sagen, das läuft hier gerade scheiße. Das muss jemand anders machen.
Hilfe, ich kann das nicht. Hilfe.
Ich bin eigentlich nicht lebensfähig. Ich brauche immer so Leute, die mich an die Hand nehmen. So und so Kram erledigen. Ich finde es einfach scheiße, zum Beispiel früher in der Schule, ne, du lernst einen möglichen Scheiß, ne, 6 Jahre lang, wie du irgendwie hier Analyse, Inhaltsangabe und einen möglichen Scheiß machst, ja, für irgendwelche
Vektoren.
Ja, oder genau, so über verschiedene Ebenen hinunter alles runterrechnest. Fuck it, mach einfach mal ein Fach, wo du lernst, wie du einen Mietvertrag abschließt, wie du eine Versicherung abschließt.
Wie man da seine Steuern macht.
Wie man seine fucking Steuern macht. Warum lernt man sowas nicht in der Schule? Ja. Warum wird man nicht ausgebildet zu einem mündigen Menschen? Warum muss man für allen Scheiß seine Eltern fragen, wie das geht?
Ja.
Ich weiß es einfach nicht und ich habe auch keinen Bock, meine Eltern zu fragen.
Ich kann 400 Gedichte sofort interpretieren, ist kein Problem für mich, aber ich habe keine Ahnung, wie ich mich ins Studium einschreibe. Das ist doch nicht richtig.
Das kann nicht richtig sein. Weißt du, was ich meine? Es kann einfach nicht sein, dass du irgendwie um eine Haus, dass dir dann jemand sagt, ja, sie haben keine Hausratsversicherung. Ja, hat mir niemand gesagt, dass ich eine brauche. Ja, ja, das hätten sie wohl wissen müssen. Ne? Ja, woher? Warum lerne ich so einen Scheiß nicht in der Schule? Warum sagt dir kein Lehrer in der Schule, ja, du brauchst eine fucking Hausratsversicherung?
Und damit sind wir wieder beim Grundthema unseres Podcasts, weil das Leben scheiße ist.
Ist das das Grundthema unseres Podcasts?
Ich hatte die letzten, seit der ersten Folge das Gefühl, ja, das schwingt immer so im Subtext ein bisschen mit.
Ey, liebe Möwis, wir lassen uns ganz kurz nochmal was vorlesen von seiner Majestät himself, Martin Semmelrogge. Und dann hören wir uns nach der Pause wieder mit erquicklicheren Themen.
Einfach nur toll, toll, toll. Bleibt dran, bis
toll,
gleich.
Toll, toll, toll. Tschüssi.
Die Geschichte eines Möwis. Gelesen von mir. Martin Semmelrogge. Eine Möwe hat ein Zuhause. Eine Möwe hat ein Heim. Aber eine Möwe hat auch mancher Fernweh. Unsere kleine Möwe, die auf den Namen Möwi hört, lebt in einer großen Hafenstadt. Dort, wo die Sünde Einzug hält, wie der Sonntagsbraten an Pfingsten. Irgendwann war es der Möwe plötzlich schlecht in Hamburg, der großen Hansestadt. Es schmeckte ihr nicht mehr. Sie wollte die Welt sehen, die großen Welten und Wogen und Weiten. Oder wenigstens Niedersachsen. So flog sie nach Frankfurt, da wo sich Heroinabhängige, Prostituierte und Banker gute Nacht sagen. Doch dort wurde sie nicht glücklich. Also weiter nach München, dem Heim der Schickeria und dem zugekoksten Thomas Gottschalk. Aber dort war sie nicht dreckig genug. Also ging es weiter. Weiter, weiter ins Verderben, ab nach Berlin. Berlin ist ein noch größeres Loch als Hamburg. Aber die Drinks und der Schnaps, alles fühlt sich zusammen. Es gab nur noch zwei Städte auf der Tour und das waren Stuttgart und Köln. Stuttgart, ein Ort hingewichst wie alle Geizigkeit der Schwaben, es sich nicht in ihren feuchtesten Träumen besser hätten zusammensparen können. Überflüssige Schönheit, wegrationiert wie Nahrungsrationen West-Berlin, kurz nach dem Krieg. Und zum Abschluss gibt es Köln. Eine Stadt, die sich darauf ausruht, einmal im Jahr ein großes Saufgelage zu veranstalten, das sich als politische Satireveranstaltung versteht, nur um dann ein Jahr wieder am grenzenden Sumpf der CDU-Wähler zu versinken. Na, herzlichen Glückwunsch, denn zu Hause, es ist immer noch am schönsten. Wir sehen uns auf Tour, meine kleinen Möwis.
Okay, wir machen es wie in einem Pitbull-Song. Uno, dos, tres, Hamburg.
Wir sind zurück aus der Pause. Hinnerkön sitzt mir gegenüber. Es sind die ersten Knöpfe seines Leinen-Shirts auf.
Es ist Merino-Wolle. Es ist kalt draußen geworden.
Es ist Merino-Wolle.
Wir haben Winter.
Es ist Merino-Wolle. Weiterhin bei uns Markut, der uns weiterhin Schnäpse einschenkt und uns so aus dem Off immer zureicht, wenn wir gerade nicht reden. Ihr müsst euch einfach vorstellen, immer wenn Hinnerk redet, trinke ich einen Schnaps. Immer wenn ich rede, trinkt Hinnerk einen Schnaps. Und deshalb bin ich todesvoll. Ich glaube,
das ist ein guter Einstieg in die zweite Hälfte, würde ich mal behaupten.
Ja, ich glaube, ich bin voller als bei der vollen Folge. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so voll war in meinem Leben.
Wow, das ist krass.
Ich fühl mich richtig drüber heute.
Vielleicht einmal ganz kurz, wissenschaftlicher Exkurs. Akut war so gut und hat uns innerhalb der Pause erklärt, oder innerhalb der Werbung, erklärt, was Metaton genau ist. Das ist
geil, ich habe es nicht verstanden so richtig.
Also, es ist ein synthetisch hergestellter Stoff, der auch quasi ein Opiat ist, ein starkes Schmerzmittel, aber halt bei Weitem nicht so abhängig macht wie Heroin und auch nicht diesen Kick gibt. Das heißt, wenn du heroinabhängig bist, kriegst du Methadon meistens in flüssiger Form und hast trotzdem diesen betäubenden Faktor, aber ohne den Kick, heißt, es ist halt irgendwie leichter davon loszukommen.
Ist so ein bisschen wie so ein Nikotinpflaster.
Ja, genau, es ist ein Nikotinpflaster für Heroin.
Du fühlst dich nicht so, als würdest du eine Zigarette rauchen, ne? Aber dein Körper sagt trotzdem, das Nikotin habe ich bekommen.
Wie geil wären denn Heroinpflaster? Einfach mal so.
Würde nehmen, weil es birgt einfach nicht diese Gefahren. Und ganz ehrlich, Heroin muss wirklich mega geil sein.
Also
es ist eine schwierige Meinung, die man schwer verteidigen kann.
Ja.
Aber ich sag ernsthaft, wenn Heroin fickt deinen Körper, right?
Mhm.
Heroin macht dich so fertig, dass du danach also alles, was du vorher gemacht hast, kannst du danach nicht mehr machen.
Ja.
Das sagt eigentlich, du fängst an, Heroin zu nehmen und dein Leben ist auf gar keinen Fall zu 100% also ist auf jeden Fall anders als vorher und ist zu 100% nicht mehr so wie vorher.
Also an alle, die
Du fängst an, Heroin zu nehmen und alles ist anders.
Also an alle, die Trainspotting nicht gesehen haben, da kommt der großartige Satz, Heroin ist wie ein Orgasmus mal 1000. Tatsächlich, vielleicht einmal ganz kurz dazu.
Aber dazu musst du dir ja auch vorstellen, wenn Heroin
ja,
wenn
bitte.
Heroin so scheiße ist, ja, und es ist ja nicht so, als wäre das so ein Geheimnis. Weißt du, es ist ja nicht so, als würde jemand um die Ecke kommen und sagen so, übrigens, ich sehe gerade, du nimmst gerade Heroin, das ist nicht so gut. Und dann sagt jemand so, oh, wirklich? Ach du Scheiße, ich habe gedacht, das ist gut. Weißt du, was ich meine? Weil sowas passiert ja nicht, sondern Leute nehmen Heroin und wissen, es ist unfassbar schlecht für dich. So, und du nimmst es trotzdem, und das impliziert einfach nur, dass es unfassbar gut sein muss. Weißt du, wenn du mir jetzt morgen sagen würdest, pass auf, ich nehme dich hier mal ganz kurz mit auf eine kleine Reise. Ja, du,
ja komm, nimm, ganz kurz, wir machen jetzt einmal so eine kleine, ihr kennt das noch aus der Grundschule, so Traumreisen. So die Lehrerin liest was vor und ihr macht die Augen zu und seid plötzlich in der Antarktis, bloß halt mit Heroin. Ich bitte um einen großen Applaus für unsere Lehrkraft heute, Dr. Professor der Medalk Max Scharf.
Genau, also pass auf. Stell dir mal vor, du sagst mir morgen, du kannst kein Jever mehr trinken oder kein Pilz mehr, kein Bier mehr, weil wenn du das weiter trinkst, dann wird's all deine Organe kaputt machen. Du wirst so abhängig, dass du keiner normalen Tätigkeit mehr nachgehen kannst und dein Kopf wird so gefickt, dass du gar nicht mehr so richtig weißt, wer du überhaupt bist. Wenn du mir das sagen würdest, ja, dann würde ich ja höchstwahrscheinlich aufhören, Bier zu trinken.
Ja.
So. Außer Bier ist so geil, dass ich sagen würde, es macht so Bock, dass ich gerne darauf verzichte, all meinen normalen Tätigkeiten nachzugehen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weißt du, Heroin muss einfach so fett sein, weil jeder weiß, wie beschissen das ist,
aber jetzt über
dass die Wirkung so geil sein muss.
Du lässt da einen ganz wichtigen Punkt nämlich raus. Klar, wir haben alle Trainspotting geguckt, aber
oh Gott.
Was für Leute nehmen Heroin? Leute, ja, die am Ende sind...
Wir bewerten heute Heroin nach unseren allseits beliebten Kategorien. Vorteile, Nachteile, Aussehen, Bedeutung,
Aussehen.
Geschmack und Coolness-Faktor.
Nee, also... also war Hand aufs Herz. Was für Leute nehmen denn Heroin? Also bis auf so krasse Künstlertypen, die halt die Kohle dafür haben, sind es immer Leute am Rand der Gesellschaft, die ansonsten kein Glück mehr empfinden können, außer sich in diese Flucht zu begeben. Oder
das ist doch ein Vorurteil. Das ist ein klassisches
Das
Vorurteil.
Ist doch kein fucking Vorurteil. Ja klar, Volker Beck hat Crystal gedrückt, aber trotzdem. Also das ist doch...
Ja, wenn du in der SPD wärst, würdest du auch Crystal drücken.
Ich? Der war bei den Grünen. Aber
nein, der war bei der SPD.
War der bei der SPD?
Der war, ich meine, Minister von Rheinland-Pfalz. Und
ja,
ich glaube sogar kurzzeitig Vorsitzender der SPD. Oh Gott, straf mich lügend. Oh Gott, ich war mal SPD-Mitglied. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen.
Okay, ist auch irrelevant. Tatsächlich, worauf ich hinaus möchte, ist erstens, erster Punkt, nehmt kein Heroin. Also, weil das ist, ja, vielleicht macht es richtig Spaß beim ersten Mal und dann seid ihr irgendwann richtig am Ende. Zweitens, würdest du Heroin drücken oder würdest du es rauchen?
Ich finde alles, ich würde sowieso gar kein Heroin nehmen. Aber die Frage ist halt schwierig, weil ich generell denke, wenn du irgendwas mit einer Spritze machst und es wird nicht von einer professionellen Fachkraft
ausgeführt,
ja, da würde ich immer denken, nee,
aber auch andererseits, nee,
das läuft nicht.
Du hast so ein Glasrohr von so einer Alufolie, was rauchen. Also das hat ja, das ist ja kein Drogennehmen mit Stil. Das ist ja einfach nur.
Ja, entschuldige bitte, aber ich glaube, das ist die eine Sache und natürlich ist es auch assi. Aber ich glaube, alles, was intravenös ist und es wird nicht von einer Fachkraft ausgeführt, da würde ich immer sagen, nee, das kann nicht richtig sein. Ja, es kann einfach nicht richtig sein.
Unangenehm. Directly AIDS, einfach so. Straight AIDS.
Nee, ja, sorry, aber nee. Super AIDS. Drei Löffel davon in deinem Popo und du bist nach drei Stunden tot.
Wo wir gerade darüber schnacken, eigentlich eine gute Idee mal als Gast für einen Podcast, können wir auf jeden Fall mal irgendwie im Hinterkopf behalten, der Dude von Schore Stein Papier.
Schore Stein Papier.
Was habe ich gesagt?
Schoko.
Schoko. Habe ich Schoko gesagt?
Ja, das ist Schoko
Stein Papier, der kinderfreundliche Drogen-Podcast, ganz genau. Nee, also das wäre doch mal interessant, wäre das.
Nee, Schore Stein Papier, wer es nicht kennt, ist ein YouTube-Channel, ne?
War ursprünglich YouTube-Channel, ich glaube, mittlerweile hat er auch Live-Lesungen und so ein Kram.
Weiß ich nicht, ich habe es seit mehreren Jahren nicht mehr verfolgt, aber Schore Stein Papier war zumindest mal ein YouTube-Channel, wo sich jemand, der mal heroinabhängig war, also Schore, sich mal vor die Kamera gesetzt hat und ganz viele Geschichten ausgepackt hat aus der Zeit, wo er abhängig war, was ihm passiert ist, wie er da rangekommen ist. Allein wie er da rangekommen ist, hast du es gesehen?
Ja, also mein Favorite ist halt, dass es so ganz krass zwischen Situationskomik dieser Geschichten switcht zu unglaublicher Tragik. Also es gibt dann auch irgendwie Geschichten, wie er dann irgendwie mit einem guten Kumpel dann irgendwie was gedrückt hat oder irgendwie, um das zu besorgen, hat er irgendwas gemacht und ist irgendwie Leute abgezogen und was weiß ich, aber irgendwie immer recht intelligent und irgendwie witzig aufbereitet, wie er das erzählt. Und dann haben die halt Schore gehabt und dann kommt am Ende so einer Folge auch einfach mal so, ja, und am nächsten Morgen war Daniel tot. Oh, what?
Ja. Aber es ist zum Beispiel, so wie er angefangen hat, ist halt tatsächlich eine Geschichte, die ein sehr, sehr guter alter Freund von mir mir mal erzählt hat, der vor einigen Jahren nach Berlin gezogen ist und der dort seinen Lebensunterhalt, also er wollte Schauspieler werden, hat seinen Lebensunterhalt aber eigentlich damit verdient, dass er in verschiedenen Clubs und Bars gejobbt hat. Mhm. Und in einem großen Techno-Club in Berlin war es halt so, dass man halt vor der Schicht und in der Mitte der Schicht und so ist das Personal zusammengekommen und hat zusammen eine Line Koks genommen, um genug Energie für den Abend zu haben, weil die halt 9 bis 10 Stunden dort gearbeitet haben in einem Umfeld, wo selbst die Chefs scheinbar gesagt haben, das schafft man nicht ohne Drogen. Mhm. Und die Chefs haben halt die Drogen zur Verfügung gestellt. Ja. Und er erzählte mir eine Geschichte, wo er ein wenig zu spät war an dem Tag. Mhm. Normalerweise, sage ich jetzt mal, der Laden macht um 0 Uhr auf, 23.30 Uhr treffen sich alle und nehmen halt gemeinsam eine Line, bauen alles auf und dann geht's los, weißt du, dann kommen die Gäste so.
Ja.
Und er meinte halt, er wäre eine Viertelstunde zu spät gewesen, kam rein, es war nur der Chef da und noch jemand. Und die meinten halt so, ey, willst du auch? Und er meinte so, ja klar, logisch. Und dann hat er eine Line genommen und es war scheinbar eine Line Heroin, die er durch die Nase gezogen hat. Und das haben die ihm aber erst gesagt oder ihn erst darüber aufgeklärt, nachdem er es genommen hat.
Und dann cool.
Und dann hat er eine ganze
Arbeitsverhältnis einfach.
Ja,
ne?
Heftig, oder? Ich meine, was ist das für eine Geschichte? So oder so, natürlich, du nimmst Drogen, bla bla bla, so, aber dann nimmst du auch noch etwas, wo du nicht wusstest, was es ist, so, finde ich schon echt eine mega krasse Geschichte und da habe ich entschieden, dich nach Berlin zu ziehen. Das war die Geschichte. Das war die ausschlaggebende Geschichte.
Ich habe schon zweimal, glaube ich, davon erzählt, dass ich diese kulturwissenschaftliche Abhandlung übers Berghain gelesen habe. Und Da war auch nochmal einer der Aspekte, weil ich habe das gerade nochmal nachgelesen. Also ich lese es gerade zum zweiten Mal. Einer der Aspekte war, dass man ab und zu mal einen Schnaps kriegt, aber in erster Linie an der Theke wird kein Alkohol ausgeschenkt. Also du kannst halt so Säfte, Clubmate etc. kaufen. Und das wusste ich nicht, weil ich noch nie im Berghain war. Und ich wollte mal, warst du mal im Berghain?
Nein. Markut war bestimmt beim Berghain. Nee, auch nicht.
Auch nicht? Ja, ich würde sagen, dann wissen wir, was wir mal zu dritt vorhaben, oder? Ich würde da echt gern mal rein. Das ist, glaube ich, so ein Ding, wo man echt mal eine Geschichte zu erzählen hätte.
Ja, weiß ich nicht genau. Ja, also vielleicht, wenn man irgendwie reinkommt. Aber also ich bin gar nicht so der Typ, der sich irgendwo, also weißt du, ich würde mich da niemals anstellen.
Das ja, aber ich finde es, also ich auch nicht, aber ich fand den Hype und auch irgendwie diesen romantischen Gedanken, der um das Berghain schwebt, so wie um die Fusion ja zum Beispiel auch, dass es irgendwie ein
Kosmos, Drogenparadies ist.
Ja, Drogenparadies jetzt nicht unbedingt, sondern dass es ein Kosmos ist, der außerhalb der Bundesrepublik Deutschland funktioniert. Das ist einfach quasi, man baut sich eine eigene Welt für ein Wochenende. Und ich fand die Dokumentation von dem einen super bekannten Türsteher Sven Marquardt mega interessant, seine Autobiografie mega interessant.
Wie findest du seine Fotos?
Oh Gott, ich bin nicht der große Freund.
Marco, du hast doch Fotografie studiert. Wie findest du Sven Marquardts Fotos?
Ganz gut, kann man auf jeden Fall sich mal angucken.
Ganz gut kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
Ich bin halt nicht so der große Freund von Fotokunst, bin ich ganz ehrlich.
Nicht?
Nee, überhaupt nicht.
Oh, ich bin großer Fan von Fotokunst.
Gar nicht.
Ich finde, das ist die Kunst des 21. Jahrhunderts. Weil sie Momente einfängt und gleichzeitig verfälscht. Genau wie Malerei eigentlich auch.
Aber
es
ich finde es
unfassbar Meta.
Ich glaube, es liegt, oder es kommt sehr auf die Fotokunst an. Es gibt so ein paar Leute, die ich sehr, sehr gut finde, was Fotografiekunst angeht. Und dem meisten kann ich halt nichts abgewinnen.
Jetzt bin ich so ein bisschen so gerade, ich wollte eigentlich heute einen unterschätzten Song vorstellen. Bin aber gerade so ein bisschen dabei, ob wir nicht noch ein bisschen mehr über Drogengeschichten reden.
Nee, ich weiß nicht. Also ich würde ganz gerne, nämlich es gibt so zwei Themenbereiche, die ich gerne nochmal auf eine Folge ausweiten würde. Nämlich einmal Drogengeschichten, also auf eine komplette Folge und auch nochmal auf Depris. Und ich würde, bewahr dir die Drogengeschichte doch auf, weil wir haben ja noch genug zu besprechen. Weil wir haben ja noch einmal den einen Punkt von dem einen Möwi, der gerne angeschnackt werden sollte. Und es gibt tatsächlich große Neuigkeiten, die wir verkünden können. Nämlich abseits von dieser wunderbaren Live-Folge, die...
Wir fangen erstmal damit an. Und zwar, das, was du gerade meintest, klar, wir haben am Montag die Live-Folge, wir haben es gerade gesagt. Also wenn diese Folge rauskommt, war eigentlich gerade vor wenigen Stunden die Live-Folge.
Und du hast deine Abschlussprüfung geschrieben.
Ich habe meine Abschlussprüfung geschrieben. Alles geil, alles cool. Wir sind alle super happy. Genau. Und natürlich sind wir mega aufgeregt und so. Aber uns haben natürlich auch mega viele Nachrichten erreicht von Möwis aus eigentlich ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, ob wir das nicht mal woanders machen wollen.
Ja. So. Und quelle surprise, solche lustige Zufälle, hat es sich ergeben, dass wir nächstes Jahr tatsächlich auf eine fucking Tour gehen. Ja,
genau. Also
ohne
wir
Scheiß.
Machen.
Also, wie geil ist das denn? Ohne Scheiß. Also ich habe es ja schon ganz oft auch in diesem Podcast auch erwähnt, so seit 9 Jahren möchte ich irgendwie gerne mit irgendetwas künstlerisch erfolgreich sein. Und jetzt rede ich seit einem halben Jahr besoffen in einem Mikrofon und plötzlich ist er so, ja, das wollen wir unbedingt haben. Und jetzt gehen wir, ja, wir gehen einfach auf fucking Tour. Wir sind im April auf Tour. Ich glaube, letzte Aprilwoche ist es.
Ja, die letzte Aprilwoche. Genau, also es ist einfach so, es ist genau das, was Hinnerk eigentlich sagt, diese Angst vom eigenen Scheitern ist immens groß bei uns beiden und gleichzeitig ist es so, dass wir unfassbar Bock haben, alles, was wir machen, irgendwie nach außen zu tragen und in dem Moment, wo wir von irgendwoher positives Feedback bekommen, sind wir natürlich so, ja komm, wo auch immer du bist, ich gehe da hin und dann nehmen wir uns gegenseitig in den Arm. Das ist einfach wie wir sind. Und deshalb ist es sehr schön, dass wir eigentlich jetzt sagen können, für alle, denen die Reise nach Hamburg immer zu weit war und die sich das eben nicht leisten können, eben mal einfach ein Hotelzimmer irgendwie in Hamburg sich irgendwie zu mieten oder so. Ja. Zum Beispiel den Leuten aus Brandenburg oder Sachsen oder so, ja. Den können wir jetzt sagen, ey, come on, wir kommen nach Berlin.
Ja, genau, also ich finde daran so schön, einerseits natürlich, dass wir es überhaupt machen können und machen dürfen und überhaupt, dass uns die Möglichkeit gegeben wird, aber in erster Linie finde ich tatsächlich auch ganz schön, erstmal natürlich mit dir, Max, und Marc Huth kommt wahrscheinlich auch mit.
Das wäre schön, wenn Marc Huth mitkommen würde, das würde mich ja schon freuen.
Mit euch beiden einfach so on the road zu sein, aber tatsächlich auch, wir haben so ein paar Tourtermine, wo ich jetzt auch gerade denke, ja, mal gucken, wie viele Leute da wirklich hinkommen, aber es ist irgendwie auch ganz geil, genau wie jetzt bei dieser Übel und Gefährlich Show, einfach zu wissen, cool, dass Leute das so nice finden, was wir hier gerade machen. Und ich finde mega krass, dass wir jetzt so eine Tour machen können. Und wir sind halt natürlich nicht überall, aber ich glaube, wir haben das einigermaßen so abgedeckt, dass die Leute überall irgendwie einigermaßen leicht hinkommen können. Aber Hand aufs Herz, wir müssen auch ein bisschen auf die Finanzen achten. wir sind in Frankfurt, Berlin.
Pass auf, ich weiß nicht, ob wir genug möglich sind, um diese Tour zu spielen. Wenn wir genug möglich sind, mega geil, weil das ist, was wir machen wollen. Und wir wollen auch möglichst viele von euch treffen. Ja. So. Und deshalb müssen wir, glaube ich, die Deutschlandkarte so ein bisschen aufteilen. Ja. Deshalb müssen wir, glaube ich, eigentlich sagen so, ey, ihr kommt aus Sachsen, wir müssen uns jetzt einfach darauf einigen. Wir müssen uns jetzt einfach, alle Möwis müssen sich jetzt einfach gegenseitig die Hand geben, um sagen, das funktioniert jetzt. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Ihr kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Brandenburg, aus Berlin, aus Sachsen-Anhalt vielleicht sogar. Ihr kommt alle nach Berlin. Ihr kommt alle nach Berlin zu unserer Live-Aufzeichnung. Möwis aus NRW kommen alle ganz geschlossen nach Köln,
ja.
um dort unserer Podcast-Aufnahme beizuwohnen. Möwis aus Rheinland-Pfalz, aus Hessen, aus dem Norden von Bayern, aus dem Norden von Bavü, wie wir coolen Kids aus Baden-Württemberg
ab
sagen.
Ab nach 069 FFM.
Genau, 069. Genau, alle gehen nach Frankfurt. Und dann nehmen wir dann unterhalb des Korn-Äquators,
ja.
haben wir noch zwei Termine, einen in Stuttgart und einen in München.
Ja.
Und aus Österreich, Schweiz, Bayern und Baden-Württemberg, komm, Saarland, ihr fünf Leute, ihr kommt auch mit. und ihr kommt nach Stuttgart und nach München. Und dann gucken wir uns das an. Also unsere Tour ist...
Wir fangen in Frankfurt an. Dann ist München. Dann haben wir einen Off-Tag. Dann ist Berlin. Dann ist Stuttgart. Und dann ist Köln. Und wenn ihr da vorbeikommt, freuen wir uns mega. Wenn ihr nicht vorbeikommt, werden wir euch finden. Und werden euch das Leben zur Hölle machen. Nee, das natürlich nicht. Aber
nein, ich muss mal ganz kurz sagen...
Es wäre mega geil, wenn es irgendwie klappen würde. Und es wäre insbesondere einfach ein... für zwei geschundene Seelen, die eh wenig Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl haben, einfach ein kleiner Schultertätschler, wenn ihr da wärt. Es kostet nicht viel Kohle und wenn ihr da seid, freuen wir uns.
Es ist ein unfassbar gutes Geburtstagsgeschenk.
Wenn ihr nicht kommt, dann verstehen wir das natürlich auch, aber pleasure would be ours. Es wäre cool, wenn ihr um die Ecke tanzt. Wir geben bald bekannt, wo die Läden sind. Und wir haben in jeder Stadt einen Gast, wenn alles so klappt, wie wir uns das gerade vorstellen. Ja. Und wir sind natürlich für jederlei Drinkerei bereit. Und wenn ihr nicht vorbeikommt, ist das okay. Aber,
wir werden schon sehr enttäuscht.
Wir werden sehr enttäuscht. Nee, wir sind nicht wütend. Wir sind sehr enttäuscht.
Wir sind nicht wütend, wir sind einfach nur enttäuscht. Noch eine Sache, die ich sagen muss. Ich bin ja geboren in der Nähe von Stuttgart. Bin ja geboren in Reutlingen. Am 1. Mai, an dem Tag, wo ich geboren bin, sind wir in Stuttgart.
Im Wietzemann.
Und ich fände es halt mega schön, wenn wir das... alle anderen Termine sind so begrenzt auf die Bundesländer. Also es wäre schon cool, wenn so Leute dann wirklich auch dahin kommen. Aber wenn wir am 1. Mai in Stuttgart sind, dann wäre es mir schon persönlich wichtig, dass Möwis aus ganz Europa
Du bist so ein Kasper, ey.
Ich weiß. Aber Movies aus ganz Europa kommen nach Stuttgart, weil ich habe da Geburtstag und wir nehmen eine Live-Folge auf. Mehr geht ja wohl nicht. Also für mich persönlich. Also da müsst ihr mir den persönlichen Gefallen tun und alle nach Stuttgart kommen.
Ich werde, apropos bezüglich des Geburtstags, ich werde niemals vergessen, wie wir einmal dieses Gespräch geführt haben, was an unseren Geburtstagen passiert ist. So zum Beispiel, ich meinte... Ich glaube, Tyra Banks ist an meinem Geburtstag geboren und Mark Huth war auch dabei und meinte, ja, und das passiert irgendwie, so ein krasses Kreuzfahrtschiff ist gesunken und wie du einfach so super trocken in der Ecke meintest, ja, am 1. Mai ist, glaube ich, nie was passiert.
Nee, 1. Mai ist so ein ereignisloser Tag in der Geschichte der Menschheit. Ja, am 1. Mai ist eigentlich fast alles passiert. So. Und am 1. Mai ist immer frei. So, ich bin eigentlich ein hart privilegierter Mensch. Gut, dass meine Mutter einfach Kaiserschnitt hatte und einfach sagen konnte, 1. Mai und, was das wird mal gut als Kölner freuen, 1. Mai, 11.11 Uhr. Das ist mein Geburtstag.
Ach krass.
Ja. Einfach, ja.
Wie, ohne despektierlich zu sein, wie groß und wie schwer warst du bei der Geburt?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss mal nachgucken.
Weil ich habe noch dieses Babyalbum zu Hause und ich war einfach verdammt, also ich weiß die Größe gerade nicht mehr, aber ich habe einfach 4.800 Gramm gewogen.
Ich weiß auch nicht, mega krass. Wie groß ist eine große Kartoffel? So.
Ich meine, du kennst meine Mutter. Meine Mutti ist ja eine kleine Vogelmama. Die war nie sonderlich groß und die ist jetzt auch schon wieder... Sorry, Mama, im Schrumpfmodus wegen des Alters. Aber ohne Scheiß, das Bild, es gibt so ein Bild, als sie noch mit mir schwanger war, und das ist einfach eine sehr kleine Person mit einem komplett runden Bauch, der mindestens so groß ist wie sie selbst. Und mein Bruder hatte als Spaß immer, dass er Autos, so kleine Matchbox-Autos, von ihrem Bauch hat runterfahren lassen.
Ja, deine Mutter ist eine wunderschöne Frau und ich glaube auch, als sie schwanger war, war sie auch wunderschön.
Meine Mutter ist die schönste Frau in meinem Leben, kann ich nicht anders sagen. Die beste Frau meines Lebens.
Ja.
Ja.
Okay. Ohne Frage.
Bevor wir jetzt weiter...
Wir haben jetzt wirklich schon wieder so lange gelabert, wir hatten eigentlich noch vor, unterschätzte Songs zu machen.
Wir machen den noch, ist doch egal, machen wir heute eine lange Folge.
Wir machen es nicht. Wir machen es nächste Folge oder übernächste.
Bist du dir sicher?
Ja, come on.
Na oder gut, wir machen also, eine, oder? Weil ich bin für lange Folge, weil wir müssen die Leute ja auch ein bisschen anteasern für die Live-Folge.
Na gut, wir machen eine lange Folge, wir machen eine ganz schnelle unterschätzte Songs. Ganz, ganz schnell.
Okay,
ganz,
wunderbar.
Ganz schnell.
Ist doch perfekt.
Und zwar so. Genau, unterschätzte Songs. Ich habe diese Woche einen Song mitgebracht und zwar habe ich mitgebracht Wild World von Cat Stevens.
Den meisten wahrscheinlich sogar eher bekannt durch das Cover von Mr. Big Ende der 90er.
Ach Quatsch, das glaube ich nicht.
Ich kenne nicht so
viel. Ich glaube, die Leute wissen, wer Cat Stevens ist.
Ja, also die Leute wissen, wer Cat Stevens ist, aber hättest du mir vorhin nicht erzählt, dass von ihm das Original ist, hätte ich es nicht gewusst.
Echt nicht?
Nee, ehrlich.
Also ich musste es auch früher, meine Mutter hatte das immer im Auto für mehrere Jahre. Cat Stevens Best Of, eigentlich immer, wenn das Auto gestartet wurde, lief Cat Stevens. Heute heißt er Yusuf Islam. Hm.
Cat Stevens bleibt für mich immer noch Father and Son und ehrlich gesagt, also bei allen anderen Songs auch...
Father and Son und Wild World.
Und Wild World. Und ich weiß nicht warum, aber ich denke immer, dadurch, dass er sich auch Yusuf Islam genannt hat, denke ich immer an Vater Abraham, den Schlümpfe-Song. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
Ooh, baby, baby, it's a wild world. Du.
Sehr schön.
To get by. Genau, und Cat Stevens' Wild World. Und ich habe einen Fun Fact über diesen Song gelesen. Und zwar hat er diesen Song mal, beziehungsweise hat er damals gesagt, er hat ihn geschrieben für seine damalige Freundin Patty.
Ja.
Die später auch in ganz vielen Interviews gesagt hat, so, ja, er hat diesen Song für mich geschrieben und deshalb waren wir so lange zusammen, ja, und bla bla bla. Und 2009 hat er ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ey, pass auf Leute, ich habe die letzten 30 Jahre gelogen, ich habe den Song nicht für Patty geschrieben, sondern
Was für ein geiler Move eigentlich,
sondern,
oder?
Sondern ich wollte sie einfach nur rumkriegen. Und eigentlich habe ich den Song über mich geschrieben.
Oh, wie egozentrisch geil ist das denn?
Ich finde es schwierig, ne? Oder? Es ist einfach...
Es ist mega eklig.
Ist schon ein bisschen eklig.
Aber ist er mit Patty noch zusammen? Nee.
Nee,
okay. Ja, aber trotzdem, 30 Jahre später, wie lange waren die zusammen, weißt
er,
du das?
Weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall gesagt, er hat versucht, einen neuen Blickwinkel auf sein eigenes Leben zu bekommen. Und alles, was er vorher in seiner Karriere gemacht hat, er war ja vorher krass erfolgreich. Also er war ja auf einem Status wie Bob Dylan oder so, ne?
Ja.
Also er hatte schon damals eigentlich Legendenstatus, als der Song rauskam. Und er hatte diesen Text eigentlich geschrieben so als, ja, eine Art Warnung an sich selbst, so, dass man halt vorsichtig sein muss. Dass man halt einfach etwas hinterlässt an Leute.
Aber ganz kurz, ich bin jetzt bei dem Song auch nicht so textsicher. Ist da irgendwo irgendetwas Romantisches drin, dass Patty dachte, das ist wirklich...
Ja, er meinte halt, er hat später in die Zwischenzeilen, wo eigentlich Pausen waren, das Wort Girl reingesetzt. Und dadurch wurde es halt ein Liebessong.
Wie scheiße ist das denn? Das ist ja mega assig.
Und eigentlich wollte er halt mit sich selbst reden und halt... Und in dem Text gibt es halt so Zeilen wie You say you wanna start something new and it's breaking my heart, you're leaving. Und für ihn war es halt so ein neuer Aufbruch, weißt du?
Ja.
Und er wollte einfach was Neues machen in seinem Leben und sein altes Ich hinter sich lassen. Ja. Dafür war es eigentlich seine eigene Hymne. So. Und,
okay, aber sein altes Ich, war das alte Ich auch schon mit Patty verbunden oder ist Patty dann frisch dazugekommen?
Nee, er hat sie zu dieser Zeit gerade kennengelernt und hat ihr praktisch diesen Song vorgespielt und
aber
hat gesagt, ey, ich habe den nur für dich geschrieben.
Ja gut, also nur für dich geschrieben stimmt ja nicht, aber prinzipiell ist sie ja dann auch ein Teil von dem neuen Lebensabschnitt gewesen. Oder?
Ja, voll.
Trotzdem mega unromantisch zu sagen, ich habe den für dich geschrieben und eigentlich ist er für mich.
Ja, aber er hat es ja 30 Jahre durchgehalten zu sagen... Der ist für dich, Baby.
Ja, ist doch mega assig.
Ja,
aber auch ein schöner Song. Schöner Song. Können wir die Mr. Big-Version auch noch hinzufügen? Weil ich finde die, ehrlich gesagt...
Können wir auch noch auf die unterschätzte Songs-Playlist setzen?
Ich finde die, ehrlich gesagt, ein bisschen besser.
Die unterschätzte Songs-Playlist gerne folgen auf Spotify.
Ja.
Ich weiß nicht, sollen wir noch was zu dem Song sagen? Ich wollte es ja eigentlich sehr kurz machen heute, damit die Folge nicht so lang ist.
Ist doch super.
Wild World ist so ein Song, der bedeutet mir viel, eben weil meine Mutter den früher immer gehört hat und weil meine Mutter früher immer super viel Cat Stevens, Yusuf Islam, wie es dann hieß, halt gehört hat. Und jetzt, wo ich diese Songs wieder höre, habe ich so einen ganz anderen Bezug dazu.
Verstehe ich.
Ganz auch emotional finde ich es halt komplett anders. Früher hat es mich auch so ein bisschen genervt.
Ja, voll. Also verstehe ich vollkommen. Also es ist genau wie bei mir mit meiner Mutter, würde ich auch gerne nochmal genauer zu gehen, Joni Mitchell. Meine Mutter ist großer Joni Mitchell-Fan. Fand ich immer scheiße. Habe ich jetzt vor ungefähr einem Jahr irgendwie für mich neu erkannt. Die Frau ist genial. Das sind nur geile Songs. Und ja, muss man halt irgendwie, manchmal braucht man Zeit. Es gibt auch wie heißt denn nochmal die, ich glaube, es ist von der Eurythmics-Sängerin, dieses eine dip, 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 dip. Ah, das war mein absoluter Lieblingssong, als sie 6 war. Da habe ich die komplette Band 20 Jahre gemieden. Mittlerweile geil, mega nice. Aber naja, du weißt, was ich meine. Und Wild World, muss ich ehrlich sagen, bis du mir vorhin das gesagt hast, dass das Original von Cat Stevens ist, kannte ich nur das von Mr. Big. Und hab mir das vorhin nochmal angehört. Ja, finde ich auch schön.
Es ist einfach ein mega, mega schöner Song.
Ja.
Aber ich weiß es gerade, welchen Song meinst du von der Eurythmics-Sängerin?
Ich glaube, der ist, also ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe meine Mutter mal gefragt, die meinte, ich glaube, der ist, und die meinte halt, ich glaube, der ist von der Eurythmics-Sängerin. Und ich habe den bis heute nicht wiedergefunden. Ich weiß, der lief im Radio, also war nicht ganz unbekannt, aber ich habe keine Ahnung, wie der heißt und ob der von der wirklich ist. Das war irgendwie immer, am Anfang immer so ein dip, 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 dip. Ah. Und ich hab's, keine Ahnung.
Klingt weird, Alter. Keine Ahnung, wovon
du redest. Da muss ich mich nochmal irgendwie...
du solltest besser vorbereitet in unseren Podcast gehen.
Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Scharf. Plötzlich vom hohen Ross. Das ist ein Schaukelpferd, worauf du sitzt.
Ey, Diggi, wir haben hier unterschätzte Songs ganz schnell abgerissen und machen weiter mit folgendem. Der Drink der Woche.
Ja, und diesmal wirklich was ganz Zauberhaftes, nämlich wir haben ja schon viele Einsendungen gehabt von Möwis oder auch mal irgendwie Rezepte gegoogelt und diesmal ist es ein Max Scharf himself.
Ja, ich habe diese Woche mir ein schönes Frühstück gemacht, bin in den Supermarkt gegangen und habe mir guten Käse gekauft und so weiter. Und wollte dann auch einen Frühstückssaft haben. Und ich hatte ganz viel Werbung in der U-Bahn, S-Bahn, überall gesehen von einem neuen Saftgetränk von Innocent. Ich will es gar nicht.
Saftgetränk.
Saftgetränk. Genau. Und eigentlich wollte ich nur einen O-Saft holen. Jetzt sah aber dieser Saft, sieht so türkis aus. Kann man sagen.
Also türkis, ich finde, es ist fast noch ein bisschen mehr grün als türkis. Aber
ja, es ist so blau-grün. Ja. Der Saft selbst heißt Blue Break. Er ist aus Guave, Apfel, Kokosnusswasser und blaue Spirulina, was auch immer das ist.
Und als Max den gerade aus dem Kühlschrank geholt hat, dachte ich auch erstmal so, oh nein, heute kommt irgendwie so ein Gurkenspinatscheiß.
Aber und, ich stand damit halt an der Kasse und die Kassiererin meinte zu mir so, ja, das sieht ja aus als wie das, was ich normalerweise in meine Wäsche reintue.
Geil, wo warst du bei dem Edeka hier um die Ecke? Oder?
Ja. Und
die sind so krass, die Kassiererin da.
Genau, und ich dachte so, ja, stimmt. Und ich meinte auch zu mir, ja, deshalb habe ich ihn gekauft. Weil er halt so komplett weird aussieht und ich nicht wusste, ob er schmeckt oder nicht. Und dann habe ich ihn probiert und er hat mir tatsächlich ganz gut geschmeckt. Und ich dachte, aber mein erster Gedanke war, das wäre geil mit Tequila. Das war wirklich mein erster Gedanke. Ich habe diesen Saft morgens zum Frühstück getrunken und mein erster Gedanke war, ja, das mit Tequila, das wäre nice.
Wir haben beide Probleme, aber das ist eine ganz neue Ebene, glaube ich. Ich würde sagen, wir stoßen mal an, weil genau, ich habe noch gar nicht probiert.
Genau, wir probieren den mal. Ich habe den ja auch, wie gesagt, ich habe den in meinem Kopf kreiert. Ich habe keine Ahnung, ob der schockt. Wie gesagt,
alles, was du in deinem Kopf kreierst, schockt.
Stimmt. Innocent Blue Break mit Tequila und zwei Scheiben Zitrone und Eis. So haben wir es jetzt gemacht. Ich probiere mal eben.
Macker.
Der ist geil.
Macker. Das
der ist richtig
ja krass.
Gut. Der ist richtig gut.
Alter.
Marc Huth, sag mal was. Was denkst du?
Großartig.
Marc Huth sagt großartig.
Ich weiß
das ist ein
auch,
Kölner. Der hat eigentlich gar keine Meinung.
Ich nehme noch mal einen ganz kurzen Schluck, aber...
Oh, krass, wie der schmeckt nach Urlaub.
Der hat einen ganz... Ja, okay, der hat einen ganz speziellen Geschmack, kommen wir ja gleich zu. Wir steigen ein mit Vorteilen.
Genau, wir bewerten diesen Drink wie jeden Drink jede Woche nach unseren allseits beliebten Kategorien Vorteile, Nachteile, Geschmack, Bedeutung, Aussehen und Coolness-Faktor.
Exakte Mang. Genau, wir fangen mit Vorteilen an. Also,
wow.
Ja, also, ganz ehrlich, das ist ja immer der schwierige Punkt bei Vorteilen, dass man immer direkt auf den Geschmack oder auf irgendetwas anderes eingehen möchte. Ich glaube tatsächlich, weil Tequila auch nicht so ein Katergetränk ist eigentlich, also finde ich persönlich.
Kommt drauf an, je nachdem, wie sehr man mischt. Tequila hat für sich die Angewohnheit, dass wenn man Tequila trinkt, dass man es krass durcheinander trinkt mit anderen Getränken. Weil niemand, weil niemand kommt am Anfang des Abends auf die Idee und sagt, lass mal Tequila trinken. Sondern die Leute kommen immer schon strunzbesoffen nach drei Jägermeister, drei Korn, zwei Pfeffi, einem Mexikaner, einem Lakritz-Schnaps. Denken sie sich so, jetzt ein Tequila, Leute, den hatten wir heute noch nicht. Und du bist eigentlich schon total am Ende. Und dann trinkst du ein Tequila und das fickt dich total.
Aber
du wachst am nächsten Tag auf und bist so, der Tequila gestern Das war zu viel.
Aber hast du
mal, ist nicht der Tequila.
Hast du mal einen Abend lang wirklich Tequila und Tequila-Drinks den gesamten Abend durchgetrunken?
Ja.
Du bist am nächsten Tag mega frisch.
Ja. Das ist ähnlich mit Wodka. Wenn du nur Wodka den ganzen Abend trinkst, genau wie Tequila, wenn du nur Tequila den ganzen Abend trinkst, ja, du hast am nächsten Tag keinen Kater.
Das ist au contraire zu sowas wie Korn, weil Korn macht schon Kater, weil es ja, halt relativ Korn macht doll auch an sich ist. Kater. Aber Tequila lässt sich irgendwie so am nächsten Tag in den Morgen entfleuchen und man hat das Gefühl von, ja, ich war betrunken und ja, ich habe auch viel zu viel getrunken, aber ich kann Auto fahren, ohne dass ich mich irgendwie dabei schlecht fühlen muss.
Aber Vorteile hier bei dem Drink, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich tue was Gutes. Ich habe das Gefühl, ich tue was Gutes für meinen Körper.
Ja, wegen des Saftes, ne? Auf jeden Fall.
Ja, der Saft schmeckt aber auch schon so.
Der entschlackt.
Wie so ein Detox-Ding.
Ja. Ja, ja, voll. Voll. Der hat so auch nicht nur durch die Farbe, sondern auch durch den Geschmack hat er so ein bisschen was von, du wurdest gerade komplett regeneriert, wie bei so einem The Legend of Zelda-Spiel. Weißt du, so dieses, okay, ja, ich gehe jetzt einmal in die Elfenquelle und plötzlich ist mein mein Herzensvorrat vollkommen aufgeladen. That's it.
Markus hat mich nochmal gerade darauf hingewiesen, dass, und das steht auch auf der Verpackung drauf, dass nicht nur Guave, Apfel, Kokosnusswasser und blaue Spirulina drin ist, sondern ist auch ein großes Plus dahinter in einer anderen Farbe mit Vitamine.
Ah.
Da ist ordentlich Vitamine
die
drin.
Die Vitamine machen es mal
ja,
wieder.
Ja, die,
ne?
Vitamine, die machen das. Und da drunter steht in einem großen Balken, schützt deine Zellen. So, da würde ich mal von ausgehen. Weißt du, was ich meine?
Darf mal kurz sehen. Akut, kannst du einmal bitte Spirulina googeln? Ich würde gerne wissen, was...
Genau, was sind genau eigentlich blaue Spirulina? Was soll denn das sein? Aber so oder so, ich glaube halt einfach, guck mal, wie das aussieht. Das sieht alleine ohne Alkohol halt einfach schon so aus wie Medizin. Ich trinke das... Und danach geht's mir besser.
Nee, ich finde, wenn man Medizin trinkt, hat man immer den Beigeschmack, dass es bitter ist und es hilft einem, aber es schmeckt nicht. Und das ist so ein bisschen wie Rotbäckchen, dass man das sogar gerne trinkt, weißt du?
Mhm.
Dass das irgendwie, das hilft einem und auch noch das.
Warte. Oh, ist gut. Oh, krass. Nachteile. Der klassische Nachteil, unser klassischer Nachteil ist ja immer... kriegt man nicht überall. Natürlich nicht, nee, weil ich habe den Drink gerade erfunden, Leute.
Du kriegst den Drink auf jeden Fall in keiner Kneipe. Du kriegst natürlich ihn aber, glaube ich, in gut sortierten Supermärkten. Kriegst du auf jeden, also
du kannst dir das selber mischen, auf genau, jeden Fall. Du wirst es in jedem Edeka, Rewe, was auch immer, so kriegst du die Zutaten dafür.
Ja, aber in der Kneipe auf gar keinen Fall. Also
auf gar keinen Fall.
Das ist auch für mich, es ist halt schon ein Cocktail, der sehr speziell ist. Ich glaube, in speziellen Kneipen könnte es das geben, wenn wir das nicht gerade erfunden hätten.
Ja.
Aber ich glaube, das ist prinzipiell auch ein Drink, den man eher für sich zu Hause trinkt.
Oh, ich glaube, das ist ein gutes Gesellschaftsgetränk. Ich glaube, ey, ohne Scheiß, für mich, das holt so viel Sommergefühle auch zurück bei mir gerade.
Ja.
Das holt Gefühle von mir zurück nach, wir sitzen mit 4, 5 Leuten im Park.
Ja.
Sowas ist das. Weißt du, was
ich
meine?
Es hat ein bisschen was von der Bowle, finde ich.
Stimmt. Schon. Was von der Bowle. Aber eine Bowle ist ja auch was Gemeinschaftliches.
Ja, voll.
Man holt Leute ran. Man holt Leute rein. Weißt du, was ich meine?
Man holt Leute ran. Man holt Leute rein. Und dann schüttelt man sich einen rein. Und die gehen um 3. That's it. Das ist meine Vorstellung von der Bowle.
Genau wie meine Mutter Bowle macht oder wie meine Mutter Grog macht, ist immer so, da ist so viel Alkohol drin, 2 Gläser später, du musst nach Hause. Du kannst nicht bleiben.
Ein sehr enger Freund von uns beiden, Fabian Navarro, hat früher immer großartige Hauspartys geschmissen und da gab es immer die Spaß-Action-Bowle. Und die Spaß-Action-Bowle bestand darin, wenn sie zur Neige ging, haben Leute einfach irgendetwas reingefüllt, was halt gerade da war. Und dann wurde es irgendwann so ein Konglomerat an Tequila, Wodka, Korn, auch ein bisschen Bier, vielleicht auch mal Rotwein. Mega krass.
Ganz kurz, Markuta hat es mal gerade rausgesucht, was blaue, was war es nochmal? Schwedia sind. Und zwar gehört das zur Gattung der Cyanobakterien, früher auch Blaualgen bezeichnet.
Waren die nicht giftig?
Das weiß man so. Die sind gut. Die sind gut für dich.
Ich weiß nur, dass in Eckernförde mal so ein großer Aufschrei war wegen Blaualgen und man nicht mehr baden durfte oder so ein Shit. Aber das ist auch schon 10 Jahre her. Seitdem ist die Wissenschaft ja deutlich weiter.
Aber ich sehe die Nachteile tatsächlich gut. Also klar,
wenig
Nachteile. Du klar, du kriegst den Drink nicht in der Kneipe, aber das macht ihn umso exklusiver. Und du kannst ihn dir aber in jedem handelsüblichen Supermarkt zusammenmischen.
Ja, aber sagen wir mal so, im Vergleich zu dem Themenbereich Exklusivität hatten wir ja auch schon mal, wie geil ist es denn, in Berlin in eine Kneipe zu gehen und zu sagen, ich hätte gern Volzgrün, und die sagen, den haben die nicht.
Wieder zu gehen.
Und jetzt aber, das ist halt ein Drink, den man prinzipiell überall kriegen könnte. Und man kann ihn sich überall, den kann man sich überall mixen, wenn man halt in einen handelsüblichen Supermarkt geht. Dann ist hier das, was wir jetzt gerade trinken, ja bei Weitem nicht so cool wie ein Volzgrün. Das darf man nicht vergessen.
Hier gibt es noch einen kleinen Nachtrag zu Spirulina-Produkten. Und zwar werden die als Nahrungsergänzungsmittel genutzt, um den Eiweißhaushalt und den Vitamin B12-Haushalt hochzustufen. Also, weißt du, was ich meine?
Ja. Weißt, wie ich meine?
Weißt, wie ich meine?
Bist du ein bisschen wie Ditsche gerade die ganze Zeit so, weißt, wie ich meine?
Ja,
mach dich
lustig über mich.
Trotz dessen, nee, ich mache mich niemals lustig über dich. Entweder ich lache mit dir oder entdecke kleine Sachen an dir, die ich lustig finde, die ich aber immer in einem liebevollen Kontext setzen würde. Das weißt du. Du bist mir so wichtig geworden, mein kleiner Max.
Wir machen weiter mit Aussehen und da muss ich schon sagen,
du siehst wundervoll aus.
Ich muss diesem Drink ja auch mal einen Namen geben eigentlich.
Soll ich sonst einmal kurz, während du überlegst, was zum Thema Aussehen sagen?
Ja, sag mal was zum Aussehen.
Also der sieht einfach unfassbar geil aus. Diese zwei Zitronenscheiben mit ein bisschen Eis, dieses Türkise, mit dem Tequila wird es noch ein bisschen türkiser.
Es ist wie ein Sprung ins griechische Meer.
Alter, der sieht aus wie ein Swimmingpool in gut. Swimmingpool ist ein furchtbarer Drink, aber das ist einfach, Alter, das ist ja so geil. Es sieht wirklich einfach genial aus. Es ist der, ich glaube, es ist der vom Aussehen her der beste Longdrink, den wir bisher hatten.
Es ist der Möwe-Rita.
Oh,
geiler Name, oder?
I like. Er sieht unfassbar gut aus. Er hat wirklich was von...
was fehlen würde, wäre noch der Salzrand. Das würde den Drink besser machen noch.
Ja, aber dafür hatten wir heute keine Zeit.
Müsste man aber machen. Eigentlich müsste man diesen Drink machen mit eben diesem Innocent Blue irgendwas. Wie heißt der nochmal? Blue Break Saft. Zwei Zitronenscheiben, 4cl Tequila und ein Salzrand oben.
Also
ist der Möwe-Rita.
Ich glaube ganz ehrlich, das ist vom Aussehen her einer der schönsten Drinks, die wir hier je hatten. Die Farbe ist unbeschreiblich. Die hat etwas, das ist so hübsch, das würde ich mir nicht mal in die Wohnung als Tapete packen, weil dann wäre die Besonderheit nicht mehr da. Ich würde mir ein komplettes Bild, ein 40x90 Bild, ein 90x40 Bild, würde ich mir mit dieser Farbe in die Wohnung hängen, weil die Farbe unglaublich ist.
Ohne Scheiß, ich gebe hier die volle Punktzahl.
Ich bin sofort
dabei. Beim Aussehen gebe ich die volle Punktzahl.
Ja, voll.
Wir machen gleich nochmal einen und stellen den auf Instagram.
Auf jeden Fall,
damit
ja mega
damit die Leute
gut
das angucken können.
Ja.
Weil der ist ja einfach zu krass.
Beziehungsweise machen wir das erst am Dienstag.
Nee, wir machen das jetzt.
Na gut.
Guck dir das an. Was weiß ich, mir egal. Geschmack.
Genial. Es schmeckt unfassbar gut. Es hat einen Geschmack, den ich nicht beschreiben kann. Weil es gibt etwas, was genauso schmeckt, aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Es ist genial. Es schmeckt unfassbar gut.
Es ist diese Mischung aus Apfel und Kokosnuss, glaube ich, die hier irgendwie was macht. Und dieses Guave, ist nicht Guave auch so ein bisschen stimulierend? Ist es nicht auch so ein bisschen wie koffeinmäßig?
Nee, das ist Guarana, was du meinst,
okay,
oder?
Okay, na gut.
Nee, aber ich finde tatsächlich was, also geschmacklich, wirklich rein geschmacklich, erinnert mich das an etwas... Also auch ich glaube sogar an einen Cocktail, den ich mal getrunken habe, den ich geschmacklich gut fand, aber der mega Kopf gemacht hat. Und ich finde, geschmacklich ist es gerade einfach eine Wonne im Vergleich zum gesamten Jever, das wir gerade in uns reinstellen.
Es ist unfassbar weich.
Es ist süß, es ist weich, es schmeichelt richtig. Ich könnte davon einfach auch einen Liter trinken und besoffen werden, aber es wäre niemals so, dass ich kotzen müsste, weil es zu süß wäre oder so. Es ist einfach wirklich, ohne Scheiß.
Ich muss ehrlich sagen.
Ganz kurz, ich lehne mich jetzt richtig weit aus dem Fenster, aber ich glaube Kir Royale ist toll, aber das ist, glaube ich, der perfekte Drink.
Krass.
Ich glaube,
ich habe auch diesen wow. Saft getrunken und war so, ich musste das machen. Obwohl wir noch ungefähr 1000 Einsendungen von Drinks haben, von Möwis. Ich habe diesen Saft getrunken und war einfach so, wir müssen daraus einen Drink machen. Das ist zu gut. Es ist zu gut.
Es ist alles perfekt. Die Farbe, der Geschmack, das Aussehen. Jetzt kommen wir zum nächsten
und
Punkt.
Und die Säuerlichkeit der Früchte.
Es ist überhaupt nicht sauer.
Geht gegen den Tequila.
Ja.
Und es wird überhaupt nicht unangenehm. Nee. Es ist wirklich überhaupt nicht wie ein Cocktail.
Ich habe morgen harten Stuhl. Es wird alles gut. Wirklich wahr. Wirklich wahr.
Es ist krass geschmacklich. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Es
fehlt nur noch Coolness-Faktor, oder?
Bedeutung. Was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken würden? Weil wir haben den ja gerade erfunden, den Möverita.
Also wir beide und Leute, die Stil haben, auch beim Vortrinken oder bei einer Hausparty. Oder Markus.
Es ist ein Vortrinkgetränk, weil du es eben nirgendwo bekommst.
Ja.
Deshalb musst du dich dafür vorbereiten.
Aber musst du überhaupt noch irgendwo hin, wenn du weißt, das gibt es nur zu Hause?
Es gibt einen Möverita. Musst du noch irgendwo hin?
Also wirklich, ich bin ehrlich gesagt, der Drink zieht mir gerade wirklich die Socken aus. Ich finde, das ist ein geiles Getränk. Ansonsten bin ich ja immer Anti, aber das ist ja wirklich wow. Also ich bin richtig begeistert.
Ich freue mich richtig doll, dass es dir so gut gefällt.
Das ist genial. Genial. Am liebsten würde ich das morgens trinken.
Ist, glaube ich, ein guter Cluburlaub. Weißt du, was ich meine? Cluburlaub in einem schönen Hotel, wo noch so 300, 400 andere Leute sind. Morgens beim Buffet schön im Cluburlaub nochmal den hier bestellen. Das wäre geil.
Oder
und
zwei
dann ab
Wochen,
an den Pool. Aber nicht schwimmen, sondern einfach nur liegen und lesen.
Zwei Wochen Urlaub in Hamburg nehmen, morgens sich so 3, 4 davon reinpfeifen, super besoffen mit dem Rad zur Kaifu-Lodge radeln und dann da ein bisschen im Sohlebad abhängen. Das ist eher so mein Style.
Coolness-Faktor.
Alter, du hast den erfunden. Wie cool kann ein Getränk sein? Also jetzt mal ehrlich. Also, Coolness-Faktor ist für mich 100%, erstens, weil du den erfunden hast und er mir so gut schmeckt und ich so etwas, also auch rein geschmacklich, noch niemals empfunden habe. Das
es ist total besonders, ne? Ich habe auch diesen Saft getrunken und war so, ich habe noch nie so einen Saft getrunken.
Ja genau, also der Saft macht natürlich
der Saft
eigenen
an
Ding,
sich,
ne?
Schmeckt halt auch schon so, dass du noch nie sowas getrunken hast wie diesen Saft.
Also ich glaube tatsächlich, das hebt dir gerade richtig von der Decke. Aber meiner Meinung nach, Coolness-Faktor, volle Punktzahl. Ich find's arschkrass, dass du diesen Saft getrunken hast und sofort hast, der passt mit Tequila. Es stimmt zu 100%. Der Tequila hat so eine geile Note mittendrin. Der ist mit den zwei Zitronenscheiben mega geil. Die Farbe ist genial. Ich glaube tatsächlich, das ist der beste Drink, den wir seit Beginn von Normale Möwe hier hatten.
Ich würde beim Coolness-Faktor halt 0,1 Punkte abziehen von der Gesamtwertung, weil du ihn eben nicht überall bekommst und er überhaupt nicht verfügbar ist, er überhaupt totaler
Underdog
ist. Das
macht ihn doch noch cooler.
Ja, aber so gehen wir auch an andere Drinks dran, dass
stimmt
wir halt
schon.
Sagen,
ja,
wir müssen den schon nach den gleichen Gesichtspunkten beurteilen wie andere Drinks. Nichtsdestoweniger habe ich eine Gesamtwertung ermittelt.
Bitte, bitte.
Und es ist tatsächlich unser neuer Platz 1.
Ja. Es ohne Scheiß, vollkommen verdient.
Vollkommen verdient,
wirklich.
Ich muss mich anstrengen, irgendwas Schlechtes über dieses Getränk zu sagen. Es ist unfassbar gut. Ich habe es jetzt ausgetrunken, ich möchte noch eins. Und ich hätte mehr Flaschen von diesem Saft kaufen sollen.
Ich würde es jederzeit trinken. Ich würde es auch beim Autofahren trinken. Schwierig.
Es ist unfassbar gut. Es ist wirklich, ohne Scheiß, Leute, der Möverita, kauft euch das. Ich glaube, es gibt halt keinen vergleichbaren Saft von einer anderen Marke. Deshalb müssen wir leider Werbung für diese Marke machen, die aber immer noch besser ist als True Fruits.
Das stimmt.
Scheiß-Assis.
Ganz kurz, es gibt noch einen Saft, den ich persönlich besser finde, der hat die Marke nicht. Das ist Helbing. Der hat auch nur einen Saft im Angebot. Aber
ja, wollen wir ganz kurz einen Helbing trinken?
Das ist ein Saft, der auf jeden Fall glücklich macht.
Schön auf gute Freundin einen kleinen Helbing. FYI, es gibt jetzt Flaschen mit unserem Konterfei drauf. Also Helbing-Flaschen mit unserem Körper drauf und unseren Gesichtern.
Wir sind angezogen, keine Angst.
Wir sind angezogen. Und davon haben wir 400, 500 Flaschen machen lassen, glaube ich. So. Mark Huth hat das Foto geschossen, was auf der Flasche drauf ist.
Ja.
Und die gibt es erstmal nur bei der Live-Folge am Montag. Leider, also jetzt, wenn diese Folge rauskommt, ist schon vorbei. Und dort werden wir die Flaschen verteilen, Gegenspende für den guten Zweck. Also alles, was wir da bekommen, werden wir spenden für die Winternothilfe an Obdachlose.
Also alle Überschüsse halt. Also,
nee, alles. Also wir haben ja nichts für die Schnäpse bezahlt.
Ach so, das.
Deshalb werden wir komplett alles, was wir von diesen Schnäpsen einnehmen, spenden. Und da vielen Dank an Helbing, dass die uns das kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Denn alles, was dabei rumkommt, werden wir spenden.
Allgemein muss ich auch ehrlich sagen, also abseits davon, dass sie unser Sponsor sind, auch ein wirklich sehr, sehr sympathisches Unternehmen. Kannst du nichts gegen sagen. Das, in Familienhand und super sympathisch irgendwie im Auftreten, super norddeutsch.
Hatte ich jetzt gesagt, wie viele Punkte der Drink der Woche hat?
Nee, du hast nur gesagt, dass sie auf Platz 1 sind.
So, auf Platz 1 und so ergibt sich für uns, für den Drink der Woche, diese Woche, für den Möverita, eine Gesamtwertung von 5,1 Punkten. Wir haben die Schallmauer von 5 Punkten durchbrochen, das allererste Mal.
Ach krass, bis wann geht's denn? 6 oder was?
Bis 6, ja. Bis 6 geht's insgesamt.
Ei, 5,1 vollkommen gerechtfertigt. Ich bin schwer begeistert. Geiler Drink.
Ich finde es super und ich finde es super, dass du es so toll findest, weil ich es ja gar nicht einschätzen konnte, weil ich das ja nur in meinem Kopf hatte. Deshalb umso schöner. Es ist wirklich toll.
Ganz ehrlich, krass, so oft toll. Wir auch gedanklich manchmal gegeneinander stoßen, am Ende merkt man spätestens beim Drink der Woche, dass wir eigentlich ein und dieselbe Person sind.
Eigentlich ein und dieselbe Person.
Ja.
So, eine Sache wollte ich noch sagen. Mich haben jetzt, ich glaube, ich war jetzt, als ich jetzt bei der 10. Person war, die geschrieben hat, wann macht ihr mal wieder eine miese, fiese Liebe-Folge, dachte ich mir, wir sprechen es jetzt mal an, wann wir es wieder machen. Wir haben ja 5 und 25 gemacht. Ich habe einem Möwi geschrieben, ja, der nächste logische Schritt wäre halt 50. Sie war daraufhin sehr enttäuscht.
Ja, also mich hat heute auch nochmal eine angeschrieben, wann die nächste Folge kommt.
Und ich glaube, wir bleiben so ein bisschen bei dem Zeitrahmen. Sorry Leute, aber da müsst ihr einfach dranbleiben, da müsst ihr euch gedulden. Und dann gibt's aber richtig auf den Sack.
Ja, entweder das oder wir haben halt einfach plötzlich keine Themen mehr und entscheiden plötzlich so, hast du noch irgendwie so traurige Liebesgeschichten?
Hast du noch traurige Liebesgeschichten?
Ja, ich habe auch noch welche. Ja, okay, dann machen wir 39 halt.
Ja, okay, lass noch eine machen. So, so oder so, ey. Hinak, es war schön heute. Ich bin herbe betrunken. Passiert mir nicht so oft tatsächlich bei diesem Podcast.
Ohne Scheiß, es ist wirklich das erste Mal, dass ich nüchterner bin als du am Ende des Podcasts.
Ja.
Normalerweise ist es immer so, dass ich, also wir erinnern uns ja noch an die glorreichen Abende, wo ich dann noch mit dem Rad nach Hause gefahren bin und mir die Hand gebrochen habe. Also
es ist wirklich so, dass mehrfach nach der Aufnahme dieses Podcasts du gesagt hast, ich leg mich kurz hin und du hast dich auf mein Bett gelegt und hast einfach 2 Stunden gepennt, während ich die Folge geschnitten habe.
Und ich bin ehrlich gesagt aber auch auf eine ganz neue Art und Weise begeistert davon, wie es sein kann, wenn ich mal der Nüchterne bin und nicht andersrum.
Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Wir beenden diese Folge wie jede Folge mit berühmten letzten Worten, also Worte, die berühmte Menschen der Weltgeschichte, kann man sagen, mutmaßlich vor ihrem Tod gesagt haben sollen. Und kommen heute zu Thomas Morris, dem englischen Staatsmann, ich meine, während Henry dem 7., 8., 6., irgendeinem von den
Henrys. Lateinische Zahlen sind aber auch immer super verwirrend.
Ja, ist mega verwirrend. auf jeden Fall 1535 ist er gestorben. Er war auch außerdem humanistischer Autor und er war berühmt für seinen Bart, kann man sagen. Und er wurde enthauptet von einem Henker. Und kurz vor seinem Tod soll er gesagt haben: Vorsicht mit meinem Bart, der hat keinen Verrat begangen. Ich find's gut, wie ich mit der Stimme so hochgegangen bin.
Ich fand auch, man hat sofort gemerkt, was für eine Person das war, die gerade hingerichtet wurde.
Ja, so oder so, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns
vielen
nächste
Dank
Woche wieder.
Vielen Dank auch an Marc Huth, der die ganze Zeit ruhig hier saß. Und wir hören uns nächste Woche.
Bussi, Bussi. Baba. Bussi. Tschüss. Ja, da war er.